Die fünfte Jahreszeit, Moritz. Bist du soweit?
Ja, ich bin mehr als motiviert. Also ich durfte jetzt beim Anstieg auch nicht dabei sein beim Oktoberfest, weil wir ja den großen Preis von Singapur live übertragen haben. Ja, auch ein Spektakel war, aber natürlich ist es. Es gibt wenige Dinge, die ich der Formel 1 vorziehen würde, aber beim Oktoberfest würde ich zumindest nachdenken. Wie ist es denn bei dir?
Ich wollte eher noch sagen, ich finde es interessant, dass du sagst, du durftest nicht dabei sein. Das klang nämlich eher so, als wollten sie dich nicht da haben, was ich natürlich auch völlig verstehen könnte. Nachdem ich schon ein paar Mal mit dir auf der Wiesn war, weiß ich, dass du der nicht so gern gesehene Gast, glaube ich,
ja,
teilweise bist.
Aber
ist vielleicht für einen
der steinerne Gast gedacht. Bin ich, das vielleicht, aber
ja, der Mann, den man von der Bühne schubsen muss. Und damit herzlich willkommen zurück zur 115. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt die fleischgewordene Lederhose Moritz Steidl.
Ja, jetzt hattest du zwei Wochen Zeit im Urlaub, in diesen fantastischen Gag auszudenken, oder? Was?
Ja.
Hast nur gewartet, bis du ihn einmal anbringen kannst.
Ja, ja. Tatsächlich habe ich ihn spontan gerade gehabt, aber klang ja. Ein bisschen vorbereitet.
Wie bei den Fußballkommentatoren. Ja, irgendwas ins Mikrofon brüllen und sagen, ach, das kam mir gerade. Ja, nee, ich freue mich erstmal, dass du wieder an meiner Seite bist. Letzte Woche hatten wir eine brasilianische Journalistin im Podcast, und zwar Juliane Cerasoli. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das gerne natürlich unter Spotify, Deezer, Apple Podcast tun. Wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Aber jetzt back to business. Maxi, du bist zurück aus dem Urlaub, wohlverdient und hast gleich eines der langweiligeren Rennen miterleben dürfen. Und zwar den großen Preis von Singapur 2023. Was ist dein Fazit?
Grundsätzlich stimme ich dir schon zu. Eher ein über weite Strecken eintöniges, möchte ich sagen, Rennen. Vielleicht gar nicht unbedingt langweilig, sondern halt sehr gleichförmig. Also das, was ja bei Stadtkursen häufiger das Problem sein könnte, dass wenig passiert. Ja, wir kennen das aus Monaco zum Beispiel auch oder auch aus Aserbaidschan teilweise. Dass da einfach schwierig ist zu überholen, und wenn dann die Autos relativ gleich schnell auch noch sind, wie es halt da jetzt der Fall war, dann wird es wahnsinnig schwierig. Und was bei Stadtkursen ja häufig dann schon wieder ganz nett ist, sind halt die Fehler, weil dann doch Fehler werden noch härter bestraft als im Bahrain beispielsweise oder so. Das war aber hier auch nicht so unbedingt der Fall. Also es gab ein paar Fehler, aber meistens sind sie halt wirklich wie auf Schienen hintereinander hergefahren. Aber ich finde, dass das Rennen zwei Sachen hat, die entschädigt haben. Das eine ist natürlich, dass der Fakt, dass Red Bull nicht funktioniert hat in Singapur, was einfach komplett antiklimatisch.
Ja, haust alles raus. So,
du verstehst, was ich meine.
Also aber Zuhörerinnen hoffentlich auch.
Ja, also völlig entgegen der aktuellen Formel 1-Saison läuft, dass Red Bull einfach keine Rolle spielt vorne. Und natürlich dann das Ende. So der Vierkampf um Platz 1 und 2 mit diesem fulminanten Ende von George Russell. Wir sehen Carlos Sainz, der auf Platz 1 steht am Ende dieses Rennens.
Start-Ziel-Sieg. Sehr clever gemacht.
Sehr clever gemacht, sehr souverän gemacht. Ich würde sogar so weit sagen, Carlos Sainz ist die letzten 2, 3, 4 Rennen in der Form seines Lebens.
Ja.
Und das finde ich interessant, weil wir neulich noch meinten, er muss jetzt wirklich mal hier die Pace up raufpacken.
Ja, er war angezählt.
Da sieht man mal, wie schnell das geht.
Er hatte auch vor Monza kein Podium und jetzt quasi binnen 2 Wochen seine größten Erfolge dieses Jahr eingefahren. Sein 2. Karrieresieg, sehr, sehr clever gemacht. Also wir hatten ja auch, aber man dachte eigentlich nach der Pole Position am Samstag, dass der Ferrari einbrechen würde in Bezug auf Tire Deck, also auf Reifenverschleiß, war nicht der Fall. Die konnten es eher managen und die Pace diktieren. Sainz auf 1, Leclerc war auf 3 gestartet, aber auf soften Reifen. Sainz auf Medium und Leclerc ist dann schnell an Russell auf P2 vorbeigekommen und da hatte man quasi beide Eisen auch für einen Undercut in der Hand und ja, da gab es ein Safety Car und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war es dann so, am Ende war auf P1 Carlos Sainz, auf P2 Lando Norris, dahinter die Mercedes, die ein Virtual Safety Car genutzt haben und nochmal in die Box sind, frische Medium-Reifen, Russell auf 3, Hamilton auf 4. Die haben dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die letzten, ich glaube, 4, 5 Runden die Führung mit Sainz und Norris gejagt. Hätten es auch vielleicht geschafft. Sainz hat aber einen sehr cleveren Trick angewendet. Er hat nämlich Norris hinter ihm immer DRS gegeben. Warum? Klar, er darf dann keinen Fehler machen und muss sich auch verteidigen. Aber dann ist weder Hamilton noch Russell im DRS-Fenster von Leclerc und dann wäre er wahrscheinlich auch geschluckt worden, weil Hamilton und Russell eben mit Mercedes die frischeren Reifen hatten. War sehr clever und dann kam es dazu, dass George Russell sich in der vorletzten Runde, glaube ich, verbremst hat, dann hinten mit seinem Rear Right, also hinten rechts, hängen geblieben ist und dann quasi in die Bande gefahren ist, eigentlich fast ein Rookie-Fehler, würde ich sagen, und so das Podest weggeschenkt hat und wahrscheinlich auch den möglichen Sieg. Ja, und so war es dann Carlos Sainz vor Lando Norris und Lewis Hamilton.
Ich weiß nicht, ob er wirklich die Chance noch auf einen Sieg hatte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da war dann Sainz schon zu weit weg, weil der, wie du es richtig sagst, wirklich clever gemacht hat, weil er hat auch, glaube ich, gemerkt, dass Lando Norris ihn nicht mehr überholen wird.
Ja.
Lando Norris war ja zwischenzeitlich so auf 0,4 oder so dran, also eine halbe Wagenlänge hinter ihm. Aber der hatte nie wirklich, glaube ich, die Chance, ihn zu gefährden.
Ich glaube es auch nicht.
Deswegen glaube ich, dass das jetzt für Russell Sainz nicht mehr möglich war, weil einfach zu wenig Runden übrig waren. Aber Norris wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und da würde ich auch gerne nochmal reingehen, weil das war schon ein heftiger Fehler. Also jetzt gar nicht im Sinne von, dass der Fehler an sich so dramatisch war. Das ist er auch, aber die Dramatik kommt aus der Situation heraus. Dass es halt zwei Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend. Und das ist für ihn persönlich natürlich sehr bitter. Es wäre mal wieder ein Podium für ihn gewesen, nach dann doch einiger Zeit auch.
Ja.
Er war das letzte Mal auf Platz 3 in Spanien. Es wäre auch erst sein zweites Podium diese Saison gewesen. Also das hätte
er ein bisschen Durchhänger.
Genau,
das hätte er gut gebrauchen können. Hat sich langsam gefangen. Toto Wolff hat was sehr Interessantes ganz kurz gesagt. Und zwar, er meinte, bei Russell war eines der Probleme, dass er jetzt ein systematisches Feedback immer den Ingenieuren gibt, weil davor wollte er quasi selbst der Ingenieur sein. Und das, glaube ich, kam wahrscheinlich überall so gut an. Und einfach laufen lassen. Und hat sich ja ausgezahlt bis auf den Fehler. Aber du sagst, es war eher dramatisch, der Fehler.
Ja, genau. Auch deswegen, weil das tut ja auch dem Team sehr weh. Ja, Mercedes jagt Aston Martin und sie sind natürlich weit dahinter. Aber genau wegen sowas. Ich meine, das sind jetzt auch 15 Punkte, die ihnen halt flöten gehen, die sie ziemlich gut gebrauchen hätten können, weil Aston Martin ja dieses Wochenende durch den Fehler, durch den Unfall vor allem von Lance Stroll mit einem Auto gar nicht angetreten ist, über den können wir auch gerne sprechen.
Geht's gut, ja.
Ja, genau. Und Fernando Alonso hatte dann auch eben Pech im Rennen mit seiner Performance. Also insofern sehr, sehr bittere Aktion von George Russell. Und wie du schon sagst, der ist, glaube ich, in einem Tief. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er angezählt ist oder sowas. Es sei ihm auch mal vergönnt, nach 3 Jahren mal ein Tief zu haben, weil er hat jetzt einen wirklich sehr steile Karriereweg hingelegt. Aber da fehlt ihm auf jeden Fall, hat ihm gestern noch gefehlt und auch generell noch so ein bisschen die Souveränität, vielleicht auch zu sagen, dann nehme ich halt den dritten Platz.
Also ich glaube, wenn du mich fragst, dass es noch nicht mal so overpushed war, der hat einfach die Konzentration in der Sekunde verloren. Mhm. Weil das war jetzt auch nicht, das war eigentlich komplett ohne Not, dass der da hängen bleibt mit dem Hinterreifen. Krass. Ich glaube, Russell oder Wolf, ich weiß nicht mehr, haben es nach dem Rennen in der Mercedes-Leiken-Art gesagt. Es ist lieber auf P3 so einen Fehler zu machen, als wenn es um den Sieg geht, weil das ist unser Ziel für die Zukunft. Klar, es ist sehr positiv natürlich geframed wieder, dass man weiß, da geht noch mehr, aber das darf einem nicht passieren. Vor allem George Russell hat natürlich in Under his belt, wie sagt man auf Deutsch, in seiner Tasche schon einen Sieg. Er ist jetzt nicht der unerfahrenste Pilot, ist natürlich jung, absolut, aber ja, das darf dir eigentlich nicht passieren. Es war eher ein Rookie-Fehler.
Dann lass uns doch nochmal kurz bei Ferrari einhaken. Carlos Sainz auf 1, Charles Leclerc, der ja auch lange mit vorne gefahren ist, auf Platz 4.
Ja.
Und das ist so ein leichter Trend, der sich so bei Ferrari gerade abzeichnet. Carlos Sainz 1 und 3 in den letzten Rennen, 1, 3, 5, wenn man sogar auf die letzten 3 Rennen geht, und Leclerc auf 4, 4 und did not finish. Würdest du sagen, jetzt, wenn Carlos Sainz noch 2, 3 Rennen in der Performance fährt, dass er dann der neue Leadfahrer ist bei Ferrari?
Boah, ich glaube, aktuell brauchen die keinen Leadfahrer, weil die eben, mit Ausnahmen vielleicht mal um den Sieg kämpfen. Spannend wird es dann für nächste Saison. Ich glaube, ehrlich gestanden, dass bei Leclerc so ein bisschen der Wurm drin ist. Der klagt über extremes Untersteuern. Er mag niemanden übersteuern, das Auto. Das ist eines der Probleme. Und da kommt nicht so mit dem Auto zurecht. Aber ich glaube, das ist auch, also der schaut, wenn man sich auch in sein Gesicht schaut, nach den Rennen, schaut der immer komplett fertig aus. Also ich glaube, dass der mit der Gesamtsituation bei Ferrari nicht zufrieden ist. Mhm. Aber ob Sainz jetzt dauerhaft seinen Rang abläuft, ich glaube immer noch, dass Leclerc schneller ist. Auf ja, auf die allgemeine Pace gesehen, aber aktuell, ja, was glaubst du?
Ich glaube auch, dass Charles Leclerc der bessere Fahrer ist als Carlos Sainz. Carlos Sainz hat jetzt 3 gute Rennen gefahren. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass er jetzt gar nicht so gut ist, wie er jetzt gerade wirkt. Auch wenn er das wirklich sehr souverän gemacht hat. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Charles Leclerc das gleiche Schicksal erleidet bei Ferrari wie Sebastian Vettel. Nämlich ein sehr talentierter Fahrer, der Potenzial für Weltmeisterschaft hat, der aber einfach in dieser Ferrari-Maschine aus schlechten Calls, aus Pech, aus zu viel medialem und sozialem Druck einfach kaputt geht. Und also man muss jetzt diese Saison vielleicht noch anschauen, vielleicht noch eine, aber dann, wenn es immer noch nicht zündet, dann muss er Ferrari verlassen. Weil sonst wird er unglücklich, glaube ich. Und er scheint jetzt schon erste unglückliche Anzeichen zu haben, wie du sagst. Lass uns dann vielleicht auf ein sehr positives Ding gehen, bevor wir dann über die ganz großen Elefanten im Raum sprechen. Lando Norris fährt in Singapur auf Platz 2, was, glaube ich, ein sehr souveränes Ergebnis ist für einen McLaren. Das ist der dritte, zweite Platz diese Saison nach Ungarn und Großbritannien. Er hat sich auch sehr gefreut, steht jetzt insgesamt auf Platz 8 und schließt so ein bisschen auf, eben auf George Russell und nach vorne. Für McLaren sind es auch nicht unwichtige Punkte, aber auch nicht wahnsinnig wichtige Punkte. Wie bewertest du denn jetzt aktuell so McLaren und im Speziellen Lando Norris von der Gesamtperformance her?
Die haben auf jeden Fall seit Österreich einen großen Schritt nach vorne gemacht, haben sehr, sehr viele Updates gebracht, jetzt auch wieder. Das Update war aber nur an Sainz Auto, muss man wissen, weil man das nur eins fertig bekommen hat oder was weiß ich was. Also wurde offiziell kommuniziert. Das Update kommt dann auch an Piastris Wagen. Der hat es ganz normal easy hingenommen, zumindest öffentlich. Piastri hat ein super Rennen, ist er aber auch gefahren, von 17 auf 7. Valendo auf 2. Ich glaube, dass die schon, ja, also die haben echt einen Aufwärtstrend. Die tun sich ja immer in langsameren Kurven schwer. Das scheint jetzt auch gelöst. Also ich glaube, zumindest der mechanische Teil, so hieß es, der aerodynamische Teil ist gelöst, der mechanische Teil noch nicht. Also vielleicht ist da sogar noch Potenzial nach oben.
Dann bin ich mal gespannt, was sie in Japan dann abliefern im kommenden Rennen, weil das wäre ja dann was ihnen zugutekommen könnte. Ja,
definitiv.
Ein Team, das, glaube ich, in Japan auch wieder deutlich stärker sein wird, ist Red Bull. Nach der Siegesserie von Max Verstappen hat Red Bull auch gemeinsam mit seinem Teamkollegen Sergio Perez ein einigermaßen schwarzes Wochenende gehabt. Sie haben es aber relativ cool gespielt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt der Baum brennt bei Red Bull, dass sie da irgendwie panisch werden. Auch Max Verstappen hatte seine Emotionen ganz gut im Griff. Man kennt es auch anders von ihm. Insgesamt dann im Rennen auf Platz 5 sogar noch gelandet. Sergio Perez immer noch in die Punkte gekommen auf Platz 8. Das Problem war das Qualifying für beide, was natürlich in einem Stadtkurs wie Singapur eine Katastrophe ist. 11. und 13. in Q2 beide ausgeschieden. Wir haben schon ein bisschen hin und her geschrieben, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, was war jetzt eigentlich genau das Problem bei Red Bull Racing, dass sie so wenig konkurrenzfähig waren.
Da lief gar nichts, also eigentlich schon vom Freitag an. Ich glaube, dass Singapur ist immer die Schreckenstrecke von Red Bull, die eigentlich ein sehr effizientes Paket haben. Ich glaube, dass die da fast zu niedrig waren. Vom Chassis her, dass sie da deutlich mehr Bumping auch gehabt haben. Und das hat sich dann auch auf die Gearbox ausgewirkt. Selbes Problem wie in Jeddah. Mhm. Und Max Verstappen ja in Q2 ausgeschieden ist, ebenfalls. Genauso wie hier. Und ja, die hatten vom neuen Unterboden auch drauf. Da hat man aber gesagt, ist nicht so gut. Die hatten einfach gar keine Balance. Also ich glaube, die haben ich stelle mir das so vor, die sind gefahren. Max Verstappen hat abgebremst, das Auto geht nach unten und auf einmal war es unkontrollierbar, also aus Balance-Sicht. Und damit kamen sie nicht zurecht und das hat die Pace da nach unten gedrückt und das war einfach ein gebrauchtes Rennen. Sie hatten natürlich auch Pech, sie hatten die alternative Strategie, sind eben von den Startpositionen, die du genannt hast, von 13 mit Afad losgefahren, wollten das Feld von hinten aufräumen, hätte auch vielleicht geklappt, war aber ein bisschen ungünstig, dass ein Safety Car sehr, sehr früh rauskam, die anderen dann quasi vor ihnen auf frischere Reifen wechseln konnten, ja, und hinten raus war dann auch nicht mehr drin, weil dann ja auch noch ein Virtual Safety Car kam. Ansonsten, glaube ich, hätten die ums Podium vielleicht sogar mitkämpfen können. Also da kam alles zusammen an diesem Wochenende. 15 Rennen in Folge gewonnen, gut, aber jetzt ist halt dann nochmal...
Ja. Was auch wieder zeigt, dass die Formel 1 dann doch auch teilweise unberechenbar ist, aber gleichzeitig eben auch, wie stark der Red Bull ist, wenn dann wirklich alles mal zusammenkommen muss, dass der auf Platz 5 landet. Es ist aber so, dass wir dann keinen komplette Red Bull-Saison haben. Also sie werden nicht jedes Rennen gewinnen können. Ich gehe aber schwer davon aus, dass sie in Japan im kommenden Rennen wieder eine deutlich größere Rolle spielen können. Eine kleine Korrektur, die mir gerade noch auffällt. Ich hatte zu Mercedes gesagt, dass ihnen jetzt 15 Punkte fehlen. Es fehlen ja natürlich 12 Punkte von George Russell, weil der vierte Platz eben nicht weg ist. Oder weg ist. Und ja, ansonsten vielleicht noch zwei kleine Notes. Liam Lawson, finde ich,
super. In
Alpha Tauri, super Wochenende, hat Max Verstappen ins Q2 geschubst und sich dann auf Platz 9 noch eingefunden, was Alpha Tauri auch ganz gut tut.
13, 11, 9, das sind seine Rennresultate. Das ist super. Ja. Und die ersten Punkte, Tsunoda hat Punkte schon eingefahren diese Saison, aber weder Ricciardo noch Nick de Vries haben es geschafft, aber Liam Lawson im dritten Rennen, stark.
Wie lange ist Daniel Ricciardo jetzt eigentlich noch verletzt? Also in Japan fällt das safe noch aus, glaube ich.
Ja, in Katar hat man Hoffnung, aber es ist eher unrealistisch. Hat Peter Mayer, der neue Chef, gesagt. Und wahrscheinlich wird es eher Austin.
Also fast nur noch. Gut.
Ja.
Und durch den Ausfall von George Russell rutscht auch noch Kevin Magnussen in die Punkte. Was für Haas auch mal wieder wichtige Punkte sind nach ganz, ganz langer Zeit. Nämlich das letzte Mal in den USA. Und damit schieben sie sich auch an Alfa Romeo vorbei, beziehungsweise zumindest ein Stückchen weg von Alfa Romeo. Wer auch dringend Punkte braucht, das bist du im Fragespiel. Du bist ja ein bisschen am Aufholen, witterst ein wenig Morgenluft, aber du bist halt immer noch 6 Punkte dahinter. Es steht 23 zu 17.
Ja, wobei es gibt ja auch Gerüchte, dass du da ein bisschen alternative Fakten untergebracht hast.
Ja, die müssen noch geprüft werden. Die Kommission ist noch am Prüfen. Daniel Gocci.
Also ich glaube mal so... sollte es Punktengleichheit sein, haben wir ja schon mal einen Sieger, ne?
Nee, da bin ich noch von Anfang der Saison. Habe ich noch einen Punkt.
Ja, gut, dann hat es
dann wäre es ein Ausgleich. Aber ich werde es noch prüfen. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, weil ich ja im Urlaub war. Aber ich werde es prüfen für nächste Woche und dann können wir diesen Case nochmal aufmachen. Also er ist on investigation.
Geht vor Sportgericht.
23 zu 17 in unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Ihr kennt das Spiel. Moritz, du sagst mir, welche Frage du gerne als erstes hättest.
As always, die schwere.
Okidoki. Sergio Perez ist an diesem Wochenende seinen 250. Grand Prix gefahren. Ich weiß gar nicht, ob du das so auf dem Schirm hattest. Meine Frage an dich in der All-Time-Liste der Formel 1. Welcher Fahrer liegt direkt vor ihm? Ist das A, Jarno Trulli, B, David Coulthard oder C, Daniel Ricciardo?
Ich bin auf diese Zahl gestoßen, weil ich glaube, sie ist 251, kann das sein?
Bei ihm?
Also nee, halt
die, also die nächste?
Ja.
Das ist 252 tatsächlich.
Achso, dann ist es, ich sag David Coulthard.
Ist leider falsch.
Sondern?
Den hat er schon überholt, genauso wie Daniel Ricciardo. Coulthard hat 246 Rennen und Daniel Ricciardo ist 234 Rennen gefahren. Und tatsächlich ist es Jarno Trulli, der in der All-Time-Liste auf Platz 10 steht und 252 Rennen gefahren ist.
Toll. Leider falsch.
Kein Punkt für dich, 23 zu 17 und ich bekomme bitte meine leichte Frage als erstes.
Wann stand McLaren letztmals auf dem Podest in Singapur? War es A, 2012 mit Jenson Button, war es B, 2015 mit Jenson Button oder war es C, 2018 mit Fernando Alonso?
Das war 2015 mit Jenson Button.
Ist leider falsch, 2012 mit Jenson Button. Dahinter war Fernando Alonso im Ferrari und auf Nummer 1 Sebastian Vettel. Der King of Singapur, by the way.
Ja, das stimmt. Sie hatten ja auch überlegt auf Social Media, wieder ein kleiner Schwank aus der Social Media Welt, ob als Lance Stroll ausfiel, ob nicht auf Singapur zurückkommen soll. Das natürlich regeltechnisch, glaube ich, gar nicht geht, weil er muss, glaube ich, irgendwas fahren. Aber er hat auch im Sky-Interview ist nicht ausgeschlossen, dass er zurückkommen soll.
Gut, bei mir hat er es nicht gesagt, aber bei mir hat er auch gesagt, er sucht gerade
bei dir am Mikro.
Rolle.
Bei unserem Mikro hat er nichts gesagt. Weil wir nicht Gut, dann kriegst du deine leichte Frage. Es bleibt beim 23 zu 17. Mhm. Carlos Sainz führte zum ersten Mal ein Rennen von Anfang bis Ende, also ein Start-Zielsieg. Welcher Fahrer hält hier den Rekord für die meisten Start-Zielsiege? Ist das A, Sebastian Vettel, B, Ayrton Senna oder C, Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton.
Das ist richtig.
Ja.
Ich dachte mir schon, dass sie zu leicht ist.
Yes.
25 Mal hat er das geschafft. Noch für The Records Ayrton Senna 19 Mal und der King of Singapore 15 Mal.
Hm, Ja, damit steht es aktuell 23 zu 18. Jetzt kriegst du dann eine schwere Frage. Und zwar Liam Lawson ist ja, das hatte ich dich vor ein paar Folgen schon mal gefragt, der 781. Fahrer in der Formel 1 Geschichte. Mhm. Wie viele von ihnen holten Punkte? A 550, B 450 oder C 350?
Mei, also früher war es ja schwieriger, an Punkte zu kommen, weil, glaube ich, so bis geschätzt in die 90er gab es nur Platz 6 oder sowas, dann Punkte 8, überhaupt. Aber es gab früher noch weniger, glaube ich. Ja, aber ja, irgendwie, also es wurden immer mehr Punkte, die verteilt wurden, sagen wir mal so, und Plätze, die Punkte bekommen haben. Ja, muss ich jetzt kurz mal überlegen. Was kannst du mir nur die 100er-Zahlen sagen?
550, 450 oder 350? Von 781 Piloten gab es.
Ja, die goldene Mitte. 450 Fahrer sind in die Punkte gekommen.
Fast 350.
Doch, 350.
Also fast 50% aller Fahrer, die jemals gefahren sind, haben mindestens einen DM-Punkt. Das ist heftig, ne?
Ja, ich finde es eher heftig, dass es so wenige sind, tatsächlich. Aber also du bist eigentlich, wenn du jetzt ein Liam Lawson bist, bist du jetzt einfach schon besser als über 50% der anderen Fahrer.
Absolut, als Nick de Vries leider.
Damit sind wir bei 23 zu 18.
Ich hole auf, du spürst meinen Atem im Nacken.
Ja, aber das darfst du, weil so viele Rennen sind es ja jetzt auch nicht mehr. Das nächste Rennen ist in Japan.
Ja.
Du bist wieder auf Sendung, denke ich mal.
Ja, ich bin Leiter der Sendung. Ja. Der Daniel Gocci kommentiert, aber wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, Max Verstappen, glaube ich, kann nicht Weltmeister werden. Red Bull Racing kann, glaube ich, Konstrukteursweltmeister werden, glaube ich. Ich müsste jetzt nochmal nachrechnen. Aber ich freue mich auf das Rennen. Freue mich vor allem aber auch auf morgen, weil da gehen wir beide aufs Oktoberfest.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird toll. Genau, noch kurz zu Japan, meine Einschätzung. Ich glaube natürlich, wie gesagt, dass Red Bull sehr gut sein wird. Ich glaube, dass auch Mercedes und Williams wird sicherlich auch nicht verkehrt sein, eine große Rolle spielen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden drüber sprechen. Wer das nicht verpassen möchte, der kann uns folgen auf Spotify, Deezer oder Apple. Ihr könnt es ja gerne abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben. Geht auch auf den Plattformen, soweit ich weiß. Mhm. Oder auf Instagram.
@lightsout_f1boxentalk.
Sehr schön. Moritz, dann würde ich sagen, ich freue mich auf morgen. War eine gute Folge, gutes Wochenende. Und dir wünsche ich auch heute schon ganz viel Spaß. Und liebe Grüße an die kleine Snitch Gocci. Und genau, dann sehen wir uns morgen und wir hören uns dann in der kommenden Woche.
Wie immer, die letzten Worte.
Ach nee, und du kriegst die letzten Worte.
Und auf dies.